Cyber Heroes, Team Security Talk ohne Blabla. Cyber Heroes ist der Podcast für Cybersecurity Profis. Also genau das Richtige für dich.
Hallo und willkommen bei den Cyber Heroes. Ich hoffe, du hast schöne Sommertage und bist bereit für frischen Input von meinen Gästen. Ich freue mich jedenfalls sehr, nicht nur, weil jetzt meine Lieblingsjahreszeit angefangen hat, sondern auch wegen der spannenden Menschen, die ich in der zweiten Hälfte des Jahres in unserem Podcaststudio begrüssen darf. Den Start macht heute Fabian Winkelmann. Er ist Security Engineer bei Checkpoint und hat ein spannendes Thema für dich ausgelesen. Und ich habe ganz viele Fragen dabei und bin gespannt, was der Fabian dazu sagt. Herzlich willkommen bei den Cyber Heroes, Fabian.
Danke vielmals, Melina. Freut mich, hier zu sein.
Wir reden ja heute über Automatisierung und über die Entscheidung der passenden Plattformen. Und auch über die zentrale Frage, wo macht Automatisierung überhaupt Sinn und wo nicht? Zum Einstieg würde ich gerne über unsere Mitarbeiter in der Cybersecurity und in der IT-Sicherheit reden. Immer wenn wir von Automatisierung reden, habe ich das Gefühl, haben viele Leute Angst, von Maschinen ersetzt zu werden. Begegnet dir die Angst auch im Alltag mit der Zusammenarbeit mit deinen Kunden?
Ich glaube, lustigerweise nicht mit den Leuten, die technisch arbeiten, sondern vielleicht die, die so ein bisschen an den Randgebieten arbeiten. Weil die, die technisch arbeiten, die sehen, wie viel Arbeit das es gibt, wie viel Arbeit das es so braucht, automatisierte Workflows zu erstellen. Und die sehen eigentlich nur, mein Arbeitsalltag wird sich wechseln, aber ich bleibe relevant.
Wie ist es aus deiner Sicht? Hast du das Gefühl, es ist berechtigt, dass sie die ganze Automatisierung so ein bisschen als Freund sehen? Oder sind die Maschinen, sage ich, gleich auch eine Gefahr für uns?
Nein, ich glaube, es ist berechtigt so, dass man es sieht. Es ist auch gut, dass man es mit einer gewissen Skepsis anschaut. Aber man muss sich eigentlich fragen, wenn man sich so täglich den Job anschaut, was macht einem eigentlich Spass? Und die ganzen autonomen, monotonen Arbeiten sind ja gar nicht so etwas Lustiges. Also, wenn ich jetzt einfach denke, den ganzen Tag jetzt irgendwie ein Audit zu machen und schön zu schauen, wie das irgendwie da die Regel noch passt oder die unbrauchbar ist, das ist doch etwas, was eigentlich nicht jemandem Spass macht. Und diese Arbeit können abzugeben und das zu automatisieren, ich glaube, da haben ja die meisten Leute nichts dagegen. Und ich glaube, man muss einfach schauen, dass es die Arbeit, die spannend ist, die konzeptuell ist, dass man dort mehr Zeit hat. Und ich glaube, das ist auch das Coole, wenn man sich den Job in die Richtung tut, dann entwickelt und dann heute eben ein Security Engineer viel mehr so konzeptionell kann denken, ist eigentlich spannender.
Ich kann mir vorstellen, gerade auch bei diesen repetitiven oder monotonen Aufgaben, schafft man vielleicht auch nicht immer so aufmerksam. Und ich habe das Gefühl, da schleicht sich vielleicht doch erst der ein oder andere Fehler ein. Sehe ich das richtig, mit der ganzen Automatisierung kann man so Flüchtigkeitsfehler eigentlich ausmerzen?
Ja, das ist sicher ein Grund, warum dass wir eigentlich heute Automatisierung, warum dass wir darüber reden, warum dass es so ein grosses Thema ist. Ich glaube, wenn man heute mit Organisationen redet, merkt man eigentlich auch, dass der grösste Feind nicht irgendwie ein Blindspot ist, wo man vielleicht noch keine Lösung hat, sondern dass man die bestehende Install-Base, die bestehende Sicherheitsinfrastruktur zu wenig richtig konfiguriert hat, zu wenig nutzt und eben auch, dass man vielleicht dort, wo man es benutzt, zu viele Flüchtigkeitsfehler drin hat. Und Automatisierung kann sicher ein bisschen dazu beitragen, dort Abhilfe zu schaffen.
Heisst das auch, wenn immer mehr automatisiert wird, müssen wir uns, oder jetzt, wie du gesagt hast, Security Engineers, müssen die sich neue Skills aneignen?
Ja, das glaube ich. Und das machen auch die meisten Leute da draußen. Ich glaube, die wichtigsten Skills ist, dass man eigentlich immer noch das Sicherheitsdenken hat, dass man konzeptionell denken kann. Und dann gibt es natürlich die rein technischen Skills, die sich verändern. Appliance kann aufbauen, wie man sich bedienen kann. Aber es geht jetzt eben auch weiter, dass man nicht mehr in diesem Gärtli-Denken ist und denkt, ich bin jetzt ein Checkpoint-Security-Engineer, sondern mir ist jetzt ein Security-Engineer und man muss jetzt eben auch über die Firewall rausdenken, über eine Lösung raus und schauen, wie kann ich die Lösung anbinden, wo gibt es Schnittpunkte und dort, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man offen ist und dass man sich auch zutraut, diese Skills zu lernen, weil die Möglichkeiten, die sind da.
Wenn du sagst, über den Tellerrand ausschauen, also wird eigentlich ich sage jetzt, das Wissensgebiet oder das Einsatzgebiet von einem Security Engineer sogar noch grösser?
Ja, definitiv.
Wie verändert die Automatisierung im Allgemeinen den Alltag von IT-Verantwortlichen oder eben Security Engineers?
Ich glaube, ich kann es aus meiner persönlichen Sicht sagen. Wir sind ja viel in diesem Projektgeschäft dabei, wo wir schauen, wenn sich Organisationen neue Sicherheitslösungen anschauen. Und für mich war jetzt dort so ein kleines Umdenken in den vergangenen Jahren, dass wir früher hat man viele haben sich die Projektverantwortlichen, die IT-Manager, mit einer Liste und haben gesagt, ich brauche das, das und das. Und haben gesagt, jetzt gib mir einfach die beste Lösung, die folgende Vorgaben erfüllen. Und heute geht es darüber hinweg, heute muss man viel mehr in die Zukunft planen, man hat auch mehr Unsicherheiten, weil man nicht genau, niemand hat eine Glaskugel und kann sehen, das brauche ich, sondern man muss sich heute viel mehr konzeptionell auseinandersetzen und sagen, wie tut man jetzt die Lösung vorbereiten auf Herausforderungen, die ich vielleicht noch gar nicht weiss. Heisst wiederum, wir haben ja heute das Thema Artificial Intelligence, das in aller Munde ist. Ja. Und niemand weiss eigentlich so ganz genau, was da heute, vor allem in den nächsten 5 Jahren, was da passieren wird. Wir wissen auch zum Beispiel Gefahren, dass es immer wie mehr kommt, aber wir wissen auch heute, und ich glaube, deine anderen Gäste haben auch gesagt, heute ist es so ein bisschen eine Blackbox. Und da, in dieser Lage muss jetzt ein IT-Manager sich entscheiden und denken, welche Lösung brauche ich jetzt? Und da kann er sich nicht mehr auf die Vergangenheit verlassen und sagen, das hat sich einfach gezeigt, sondern er muss sich jetzt eben vielleicht auseinandersetzen, was für eine Plattform das er nimmt. Wie tut eben eine Firewall-Lösung sich dann auch integrieren in andere? Oder einfach so die traditionellen Grenzen aufbrechen und ein bisschen mehr schauen, dass man bereit ist auf andere Ausnahmefälle.
So aus deinem Alltag, die alten Muster aufbrechen. Hast du das Gefühl, die Leute sind bereit für das? Oder triffst du es doch noch ab und zu an, dass die Leute eher skeptisch sind und finden, ja, ich bleibe lieber erst bei dem, was ich schon kenne, weil bis jetzt hat es funktioniert?
Definitiv. Definitiv gibt es viele Leute, die so denken. Aber natürlich gibt es wie immer beides. Und das schätze ich auch sehr, dass wir hier ja auch mit unseren Partnern immer bei Kunden sind und auch die Partner immer eine gute Brücke bauen zwischen eben den neuen Gefahren, neuen Herausforderungen, die sehr schnell bei uns sichtbar werden. Also du musst dir vorstellen, wir haben in Israel ein grosses Research Center, wo wir wirklich am Puls der Zeit sind, wo wir sehen, was dort für nationwide Attacks eigentlich gemacht werden. Und die Partner können dort gute Brücken bauen und auch bei Kunden habe ich schon sehr, sehr aufmerksame und sehr interessierte Leute getroffen, die sich diesen Herausforderungen gerne stellen. Und ich glaube, wie es immer ist, zusammen schafft man es dann.
Sehr schön. Du weißt, dass wir zum eigentlichen Thema zurückkommen. Es geht ja um die Sicherheit. Steigt durch die Automatisierung die Sicherheit?
Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, ein wichtiger KPI, den es immer wieder umgibt, ist so, mean time to detect oder to remediate. Schlussendlich, wie lange brauchst du, für eine Attacke festzustellen und die dann noch zu lösen. Und da kannst du dir jetzt überlegen, wenn du einen manuellen Workflow hast, dann kommt irgendwie so ein Alert rein, du musst dann den manuell abarbeiten und das dauert natürlich immer länger, als wenn du das einfach mit einem automatischen Workflow schon durchautomatisiert hast. Und je schneller, desto weniger Zeit gibst du an diesen Angreifer. Und insbesondere heute, wo man auch sieht, dass es moderne Attacken gibt, teilweise eben auch autonome Attacken, die teilweise wirklich ganz gut schon Artificial Intelligence brauchen, ist das eben wichtig und erhöht Sicherheit.
Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, du wirst von der künstlichen Intelligenz angegriffen und die künstliche Intelligenz verteidigt dich aber auch.
Ja, das ist sicher so ein Bild, das wir vielleicht hingehen. Aber man muss auch irgendwie schauen, dass eben Automatisierung und künstliche Intelligenz ist nicht eins zu eins das Gleiche. Man kann auch ganz viel Automatisierung machen, ohne KI, indem man aber einfach sagt, wie sind meine Prozesse, was kann ich machen und vor allem, glaube ich, ist das grosse Potenzial von diesen automatisierten Workflows, wenn man über die traditionellen Grenzen hinweggeht. Also wenn man früher hat man sein Gärtchen denken kann, dann sieht man, ich habe ein Team, das sich um meine Endpoints schaut und ich habe ein Team, das sich um mein Netzwerk kümmert. Mhm. Und diese Grenzen lösen sich auflösen und dann muss man jetzt eben schauen, wie man die beiden Teams heute besser zusammenarbeiten kann automatisierter vielleicht kann zusammenarbeiten. Und ich glaube, da braucht es gar nicht einmal überall KI, um dort sogar grossen Mehrwert zu schaffen, sondern einfach die Frage, wie kann ich die Schnittstelle zwischen meinen beiden Produkten herstellen?
Ja, zum Schnittstelle herstellen. Ich glaube, es liegt auf der Hand. Es gibt Plattformen, wo die Schnittstelle bildet.
Ja, ich glaube, wenn es um Plattformen geht, ist es einfach so eine kleine Frage. Vor allem, wenn ich mir jetzt die Position des IT-Managers einstellen muss, ist eigentlich die Frage, was für eine Plattform du auswählen und vielleicht, was überhaupt ist wichtig an einer Plattform. Weil Plattform ist für mich ein Wort, das ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel darunter vorstellen kann mittlerweile, weil das so verwässert worden ist. Und für mich ist eine Plattform, stelle ich mir eigentlich ein bisschen vor, wie Lego. Und ich habe früher sehr gerne Lego gespielt und habe gedacht, jetzt brauche ich verschiedene Teile, die eigentlich gut miteinander funktionieren, dass ich selber etwas zusammenbauen kann, was mir dann passt. Und für eine Plattform brauchst du zuerst einmal verschiedene kompatible Teile. Du brauchst Lösungen, die miteinander reden können, die miteinander integrierbar sein können. Das heisst, du musst versuchen, dass das eine eine Schnittstelle hat zum anderen Produkt. Das Zweite, was du brauchst, ist eine gemeinsame Intelligenz. Dass du nicht das Gefühl hast, dass die eine Lösung sagt, oh, da haben wir einen Angriff, und die andere Lösung sagt, nein, nein, das ist gut. Sondern die Teile müssen die gleiche Intelligenz haben.
Ich habe gehört, viele setzen dort eben auf verschiedene XDR-CM-Plattformen. Wie erkenne ich denn, ob eine Plattform mich wirklich entlastet oder ob es mir mehr Arbeit macht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, du siehst es in dem, dass du dir auch, wenn du eine Plattform auswählst oder wenn du umsetzt, dass du ganz klar die Parameter setzt, dass du mit deinem Team schaust und sagst, wie lange habe ich heute eben für irgendwie eine gewisse Automatisierung, eine gewisse Arbeitsaufwand abzubilden und wie lange habe ich denn das dann an? Und ich glaube, du musst dir eben so ganz klare Ziele setzen. Und andererseits ist halt auch die Plattform immer wieder auch die Frage, wie du das anschaust. Du kannst heute die meisten Lösungen, die es auf dem Markt gibt, lösen können, irgendwo integrieren. Die Frage ist aber dann halt, mit wie viel Aufwand ist das? Und dann sind wir wieder bei den Kosten. Und da kann man natürlich sagen, wie viel traust du dir auch selber zu oder traust du dir und deinem Partner zu und wie viel möchtest du eben lieber vielleicht von einem Vendor abgehandelt haben. Das heisst, es gibt auch Firmen, die sagen, wir trauen uns das zu mit unserem Partner. Wir gehen jetzt eigentlich Cherrypicking machen und nehmen da überall die Besten und investieren ganz viel Geld, investieren, um die Lösungen zusammenzubauen. Oder du kannst eben den Ansatz fahren, so ein Best of Suite. Wer hat eigentlich die beste Plattform? Und kannst dann eigentlich schauen, dass du den Vendor auswählst mit dem Partner, der diese Plattform anbieten kann. Und dann sparst du dir recht viel bei den Integrationen.
Also ist es nicht zwangsläufig so, dass man alles von einem Anbieter muss haben?
Nein. Okay. Und das sehe auch wir so, weil das ist auch illusorisch, wenn du heute mit den Firmen gehst und reden und sagst, wir sind die Besten, kaufen alles von uns. Das funktioniert so nicht mehr. Sondern du musst eben einen offenen Ansatz fahren, dass du auch kannst sagen, schau, wenn du mal irgendwo unzufrieden bist mit uns oder falls du auch irgendwo siehst, dass irgendwie eine Lösung für deine Nische besser ist, dann musst du da können auswechseln. Und wir verfolgen so einen Open Garden und ich glaube, das ist schon etwas Wichtiges, wo sich IT-Manager darauf achten sollte, eben wie offen ist ein Vendor, wie offen tut einfach lässt er sich mit anderen Herstellern verbinden.
Dazu vielleicht die Frage, wie tief muss ich als IT-Verantwortlicher eine Plattform in mein schon bestehendes Ökosystem können integrieren, dass es auch funktioniert?
Ich glaube immer die Frage, was du möchtest machen. Weil schlussendlich sehe ich es so, dass du eine Plattform musst haben, wo du einerseits musst du irgendwo erkennen, was dein Risiko ist. Dann musst du wissen, was kann ich machen, um das Risiko zu verkleinern. Und du brauchst irgendwo durch wiederum Enforcement Points, irgendwelche Geräte oder Systeme, die das durchsetzen können, deine Vorgaben, die du hast. Und dann generieren die Geräte wiederum irgendwelche Logs, generieren, die du wiederum musst analysieren musst. Und dann kommen wir in so einen kontinuierlichen Zyklus hinein. Und ich glaube, du darfst heute nicht einfach nur schauen und sagen, ah, was habe ich jetzt für eine XDR-Plattform oder was auch immer, sondern du musst es eben übergreifender denken und denken, was kann ich jetzt eigentlich haben, wo meine Firewall irgendwie drauf kann integriert sein, wo meine Endgerät-Security-Lösung integriert sein, wo ich aber auch meine Cloud kann schützen kann. Und dort ist eigentlich die Frage, wo ist der Ort, wo all diese verschiedenen Lösungen zusammen kommunizieren können, mhm, und du als Security-Team auch dort drüber all die Lösungen kann steuern kannst.
Aber hat es vielleicht auch Vorteile, wenn man alles auf einer Plattform hat?
Also auch hier, ich persönlich, ich würde es mir so überlegen, erstens muss man mal sehen, dass es keinen Anbieter gibt, der die ganze Breite heute eigentlich abdecken kann. Es gibt auch, selbst wir als Checkpoint, die sehr breites Produktpalette haben, haben wir auch Lücken drin, wo wir eben auch mit anderen Firmen zusammenarbeiten. Und von dem her wird es immer so sein, dass du verschiedene Vendoren hast. Und ich glaube, man muss sich überlegen, wo wirklich das Kernstück ist. Bei wem möchte ich zum Beispiel meine ganze Infrastruktur managen? Welches Management überzeugt mich am meisten? Und dann würde ich von dort ausgehen und das machen. Mhm. Und natürlich hast du den Vorteil, dass je mehr dass du vom gleichen Vendor hast, desto einfacher sind dort die Integrationen, desto einfacher oder billiger sind zum Beispiel auch Kosten, was man nicht davon unterschätzen von so Cloud-Upload-Kosten. Wenn man halt irgendwann seine ganzen Logs wieder in eine andere Cloud muss aufladen und dann dort pro Gigabyte muss zahlen, kann das dann einfach so versteckte Kosten sein oder Zusatzkosten, die einfach sind, weil du selber deine Plattform zusammenbasteln wolltest, währenddem, dass du halt mehr vom gleichen Vendor nimmst, hast du selber solche Kosten dann nicht.
Ist es eigentlich im Generellen auch kostengünstiger, wenn man alles an einem Ort hat?
Wenn du ganz viele Integrationen machen willst, dann ist es einfacher, alles beim Gleichen zu nehmen. Und wenn du sagst, nein, ich brauche die ganzen Integrationen, aber damit verbundene Automatisierung auch nicht, dann kannst du weiterhin da verschiedenste Einzellösungen kaufen. Aber ich glaube, das ist einfach nicht mehr der Weg für die Zukunft.
Gibt es vielleicht noch andere Punkte, wo du sagst, oh, da lohnt sich eine Automatisierung finanziell? Vielleicht auch erst im Nachhinein, wenn man etwas weiterdenkt.
Ich glaube, das Thema, das heute immer mehr kommt, ist so External Risk Management. Und das geht darum, dass du bis heute hast du ja sehr oft eigentlich nur die Innenansicht von deinem Unternehmen geschaut und hast geschaut, was sieht jetzt meine Firewall, was sieht jetzt irgendwie meine CNAP, meine Cloud-Lösung, was sieht die für Probleme oder für Alerts und die schaffe ich dann ab. Und mit dieser ganzen Entwicklung im Thema External Risk Management gibt es verschiedene Anbieter, die jetzt die Aussensansicht dir geben als Firma und sagen, lass uns jetzt mal deine Firma anschauen, wie es ein Hacker würde anschauen. Was sieht er überhaupt alles? Was ist exposed? Mhm. Und dann ist die Frage, du bekommst dort aus diesem System raus auch ganz viel wieder Alerts, was eben irgendwie verbesserungsfähig ist. Und jetzt ist dann die Frage, wenn du die Alerts hast, schaffst du die wieder manuell ab oder schaust du noch nicht dort, dass du eben irgendwie gewisse Integrationen, gewisse Symbiosen kannst nutzen zwischen den anderen Systemen, die du bereits hast. Dass du, wenn du etwas siehst, dann tut man das, sagen, das tut man adressieren, tut dann auch schauen, dass man das in Zukunft genau so ein Problem eben nicht mehr würdig sehen.
Mhm. Und was ich mich auch frage, also ich will auf keinen Fall sagen, dass du da draussen keine Mitarbeiter mehr selbst einstellen, aber einfach so im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel. Wenn man keine guten Leute findet oder keine geeigneten Leute findet, dann ist ja vielleicht auch die Automatisierung wie ein Ersatz für einen guten Mitarbeiter. Könnte ich mir vorstellen.
Sicher kann das gewisse Teile die Mitarbeiter entlasten, aber ich würde es so sehen, dass wenn du als Organisation schon sehr viele automatisierte Workflows hast, heisst es für mich, als wenn ich mich jetzt bei dir bewerben würde, dass du auch sehr viel von der kleinen Bullshit-Arbeit, die da sehr monoton ist, eigentlich nicht mehr abdrückst, sondern eben irgendwo schon automatisiert hast. Und das ist, glaube ich, eigentlich der Benefit, den man haben kann. Nicht nebst dem, dass man auch vielleicht gewisse Arbeitszeiten reduzieren kann, ist einfach auch, dass die Arbeit spannender wird für die Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Benefit, den man nicht vergessen darf. Plus auch, dass man eigentlich die Leute dann auch an seine Plattform trainieren kann. Und auch dort wiederum einen Reiz kann schaffen, weil ich glaube, die Leute lernen gerne, sind auch gerne dabei bei einer Firma, die eben Security sehr ernst nimmt und sehr ernst denkt. Und wenn man dort eben da auch aus persönlicher Sicht etwas lernen kann, habe ich das Gefühl, hat man da wirklich gute Argumente, Mitarbeiter für sich zu überzeugen.
Okay, also habe ich es jetzt ein bisschen zu einfach gesehen, dass man mit Automatisierung einfach Leute ersetzen kann. Kannst du beruhigt sein da draussen, es braucht uns alle weiterhin.
Ich glaube, ich habe noch niemanden gesehen, der nach einem Projekt gesagt hat, so, danke, jetzt habe ich mich durchautomatisiert, jetzt kann ich die Hälfte der Leute entlassen. Sondern die Leute haben genügend zu tun, die machen einfach andere Arbeit und häufig eben auch die spannendere Arbeit.
Bei dieser ganzen Automatisierung, wie viel oder bis zu welchem Punkt läuft es wirklich automatisiert und ab wann greift der Mensch ein?
Sehr spannende Frage, wo ich glaube und sehe, dass sich das jede Organisation selber ihre Risikobereitschaft muss abklären muss. Also ich mache dir ein Beispiel, vielleicht wenn wir eine Bank haben, die immer sehr klar weiss, ah, ich kann von diesen Leuten angegriffen werden, die sagt, mir ist es mehr wert, dass der halt vielleicht irgendwann mal ein Mitarbeiter oder ein Team einen halben Tag nicht arbeiten kann, anstatt dass ich dann plötzlich irgendwelche jemanden im Netzwerk drin habe, der sich dann da irgendwie kann Informationen beschaffen kann und dann im schlimmsten Fall mir sogar finanziellen Schaden kann zubereiten. Die hat eine deutlich höhere Risikobereitschaft und kann sagen, ich habe kein Problem, wenn wir jetzt einen Workflow machen, der sagt, ah, nachdem dass sich ein Mitarbeiter dreimal irgendwie falsch eingeloggt hat, das Passwort irgendwie vergessen hat, blockieren wir ihn. Mhm. Shoot first, ask questions later und schauen dann an. Ja. Wenn wir aber vielleicht noch mit einem KMU sind, wo die Gefahrenlage wieder ein bisschen anders aussieht, wo aber auch sagt, ja nein, wir können dann nicht einfach jemanden irgendwie einen halben Tag nicht arbeiten, weil bis dann jemand sich irgendwie sich dieser Information kann widmen kann, dauert dann das vielleicht 1-2 Tage, dann schafft die Person 1-2 Tage nicht, wollen wir nicht. Dort geht die Risikobereitschaft natürlich näher auf und dann kann man das dann auch in diesen verschiedenen Workflows machen. Und ich glaube, da muss man sich einfach am Anfang, wenn man sich bereit ist, so eine Transition einzugehen oder so ein Projekt zu machen, muss sich wirklich eigentlich alle Leute eigentlich zusammen an den Tisch hocken. Da sieht man auch, so ein bisschen, wie gut dass sich eben die IT-Manager so mit den anderen Kollegen unterhalten und ihnen aufzeigen, was das Risiko ist. Und dass dann eigentlich so klare Richtlinien gemacht werden, aber eben auch, dass dem Team auch klare Instrumente gegeben werden, die wirklich ziehen, also die wirklich Hände und Füße haben.
Kurze Werbepause. Natürlich völlig ohne Spam.
Angriffe erkennen reicht nicht. Du musst sie auch automatisch stoppen. Mit Infinity Playblocks setzt du auf eine Plattform, die Bedrohungen in Echtzeit unterbricht, bevor sie sich ausbreiten können. Ideal für deinen Einstieg in die Automatisierung.
Und weiter geht's.
Und aber wenn man eingreift, ist es der Mensch, der eingreift oder ist es KI?
Auch da, es gibt viele Indikatoren heute, die einfach abgehandelt werden können. Eben zum dritten Mal, wenn du die falsch einloggst, merken wir und blockieren dich. Heute gibt es natürlich aber noch ganz viel mehr oder komplexere Sachen, die eben KI auch tatsächlich hilft. Und ich glaube, dort geht es einerseits darum, dass du eine gute Datengrundlage hast, weil jede KI ist nur so gut wie die Daten, die sie dabei hat. Und da haben wir natürlich, das sehen wir natürlich, dass wir dort einfach sehr grosse Erfolge erzielen, indem wir halt eine grosse Datenbasis haben, die eine gescheite Erklärung machen kann.
Die Nachvollziehbarkeit, kostet das Geschwindigkeit? Ist man durch das langsamer, weil man es nachvollziehbar machen will? Oder spielt das gar keine Rolle?
Ich glaube, es zeigt einfach besser auf, wie fest dass man diesem Tool vertrauen kann. Mhm. Wenn du jetzt siehst, das Tool arbeitet und gibt immer wiederum Erklärungen ab und du kannst dann Erklärung auch folgen und hast vielleicht selber sogar gleich gehandelt, dann hast du auch nicht Mühe, diesem Tool mehr Zugang zu geben. Sagen, gut, dann vertraue mich und dann darfst du auch die Requests machen, ohne dass ein Mensch noch irgendwie dazu schaut. Und auch das ist wiederum ein Prozess. Am Anfang stellst du vielleicht noch ein, dass es einfach einen Vorschlag macht und der Mensch muss es dann absegnen. Das kostet da Zeit. Aber je länger und je vertrauter dass du bist, desto mehr hörst du auch auf, irgendwelche menschlichen Checks noch vielleicht drinnen zu machen und du dann einfach von Zeit zu Zeit nachher kontrollieren.
Ja. Was mich nur wundern würde, gibt es Aufgaben, wo du sagst, die sollte man auf keinen Fall automatisieren, obwohl es technisch möglich wäre?
Und dort glaube ich, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Aufgaben, die eben automatisierbar sind. Wenn es etwas ist, das du kannst automatisieren kannst. Und dort glaube ich, kommt es darauf an, was für Aufgaben das es sind. Du siehst, dass die Aufgabe nur ein paar Mal vorkommt und dir aber automatisierten Workflow zu erstellen, mehr kostet, als die Aufgabe selber zu machen, dann macht es nicht Sinn. Und der andere Punkt, den ich auch sehe, ist, wenn es halt vor allem irgendwie sehr vielleicht moralische Entscheidungen sind. Also, wenn du irgendwo das Gefühl hast, es ist, geht wirklich darum, in diesem Workflow am Schluss eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nicht nur einfach technisch gelöst werden kann, sondern eben auch irgendwo gewisse moralisch-ethnische Komponenten hat, dann ist sicher auch das der Punkt, wo du sagst, ja, dort möchtest du am Schluss immer noch einen Menschen haben, der die Entscheidung trifft. Ja. Kommt natürlich sehr selten vor, aber wir sehen das immer wieder, dass dort doch am Schluss schlussendlich ein Mensch das besser machen kann, weil es halt einfach auch besser mit den Unternehmensideen vereinbar ist.
Hast du ein Beispiel?
Ein Beispiel, das ich da gerade gesehen habe, ist in einer Lösung, die wir jetzt immer gerade, wo wir vorher schon dazu geredet haben, External Risk Management, wo es eigentlich darum geht, zu sehen, wo du angreifbar bist. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass du als Milena hast sicher auch irgendwo privat irgendwo deine E-Mail-Adresse angegeben. Kann er mal sein, dass dort drüber irgendwo etwas von dir im Netz sichtbar ist. Passwortkombination, E-Mail. Im schlimmsten Fall hast du sogar irgendwo mal deine Passwortkombination von Infinigate irgendwo gebraucht. Und jetzt sehe ich das und sehe, ah, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen auf einer komischen Seite, wo da, oder sehe dann alle deine Informationen, die du privat surfen. Da glaube ich, da braucht es jetzt eben jemanden, der da auch ein bisschen mit menschlichem Judgment an die Sache angeht und sagt, ja, wie kann ich jetzt eben vielleicht da Milena am besten kontaktieren? Was ist denn der Breach? Wenn es klar ist, dass da irgendwie etwas eine Ausgangslage ist für einen Angriff, dann tun ich da das überall kommunizieren. Wenn ich aber sehe, dass das eben nicht so wichtig ist, dann würde ich dort irgendwie so ein menschliches Feinfühl oder Fingerspitzengefühl erwarten und sagen, das kann man dann so handeln.
Okay, also das Fingerspitzengefühl hat KI noch nicht von uns übernommen.
Glaub noch nicht.
Da habe ich noch etwas anderes, was mich interessieren würde. Und zwar gerade aktuell ein Podcast und überall hört man immer wieder von Compliance und rechtlichen Vorgaben. Und gerade in der EU geht ja ganz viel ab. Soweit ich weiss, betrifft es uns ja doch auch ein bisschen, wenn wir über die Landesgrenzen aus Geschäft machen. Wie sieht es bei der Automatisierung aus? Erschwert uns die Einhaltung von dieser Compliance oder kommt sie uns sogar entgegen, dass wir die besser einhalten können?
Ich glaube, da kommt es uns, ist ein super Beispiel, wo es uns sehr entgegenkommt. Meistens ist es ja so, dass man irgendwo mal ein Audit machen muss und muss auch können aufzeigen, ich bin NIS 2 zertifiziert oder ich bin so und so zertifiziert. Und ich glaube, jeder IT-Manager, den ich höre, der die Audits machen muss und sehr viel Zeit investieren muss, hat eigentlich die Zeit, er versteht, warum er es machen muss, aber es ist eigentlich die Zeit, die einer anderen Sorte viel besser könnte brauchen. Wenn man es natürlich würde schaffen und zum Beispiel wir haben jetzt seit neuestem ein System, das das würde helfen, dort so gewisse Audits einfacher zu machen, dass du kannst kommen und sagen, da, mein CISO, der irgendwo die Audits, die Richtlinie muss durchsetzen und die Compliance, der kann das hier abschreiben und dann tun wir, die das operative Cybersecurity-Geschäft machen, sind gezwungen vom System, uns an die Guidelines zu halten oder bekommen Warnungen, wenn wir dem gerade widersprechen, dann tust du das natürlich wieder von viel kontinuierlicher machen und viel einfacher. Und das ist eben eigentlich genau das Beispiel, das zeigt, die manuelle Aufgabe vom Audit kannst du reduzieren und kannst die Zeit dann irgendwo anders einsetzen.
Wunderbar. Frage schon geklärt. Dann weiss ich noch, Fabian, dass du uns ein Best Practice mitgenommen hast. Und zwar war das Ziel, die Sicherheit zu erhöhen mit der Automatisierung und eben das Ganze auf einer zentralen Plattform.
Ja, und ich glaube, ich habe es vor allem mitgebracht, weil ich selber eigentlich nicht ein Fan bin von dem ganzen immer Passwort. Und wenn man eben mal das einfach durchspielt, dann sieht man auch, was es eigentlich bringt und was der Mehrwert ist. Das ist ein Beispiel, das wir dann mit der Sondre Metto als Kunde und der BNC als Partner gemacht haben, wo wir gesehen haben, dass die Sondre Metto dort ganz viele verschiedene Lösungen im Einsatz hat, wo sie gesagt hat, dass einer von ihren Security Engineers muss dort am Tag durch 4 bis 5 verschiedene Dashboards durch, oder wenn es irgendwie eine Nachricht gibt, dass etwas nicht läuft, muss er dort an 4, 5 verschiedenen Orten nachschauen. Mhm. Und allein die Zeit, die er verbraucht und dann immer schaut, aha, jede von seinen verschiedenen Dashboards funktioniert ein bisschen anders, haben sie gesagt, das kann so nicht mehr gehen. Und haben, haben sich mit der BNC zusammengekocht und geschaut, wie und welche Lösungen dass sie da brauchen können, dass eben aus diesen 4, 5 Dashboards 1 wird. Und die BNC hat sich dann dort mit ihnen zusammengesetzt und hat gesagt, dass eben verschiedene Checkpoint-Lösungen da könnten helfen, weil die auch alle nativ miteinander verbunden sind, alles per Default ins gleiche Dashboard reinzeichnen. Und das hat dann gezeigt, und jetzt sind wir eigentlich mit der Implementierungsphase durch, und haben eben gesehen, dass wir dort jetzt mal eine erste Grundlage haben, dass wir mal alle Daten vom Gleichen haben. Das spart enorm Zeit. Und jetzt geht es eigentlich weiter in die zweite Phase, wo man kann sagen, was sind jetzt die einzelnen Workflows, was man muss machen muss, und wo kann man jetzt dort noch weiter eben wirklich automatisieren. Jetzt haben wir eigentlich erstmal die Basis geschaffen, aber haben jetzt dank dieser Basis eine wunderbare Grundlage, die ganzen Workflows zu automatisieren.
Und noch einmal zurück zum ganzen Anfang, wo du gesagt hast, eben, dass man jetzt eine Plattform muss haben, die auch parat ist für Gefahren, die man heute noch nicht kennt. Mhm. Ist das in dem Fall auch so?
Absolut. Weil eine Gefahr, die man zum Beispiel heute noch gar nicht kennt, ist, was ist, zum Beispiel jeder von uns braucht ChatGPT, Gemini und die anderen Tools. Mhm. Wir wissen, es gibt gewisse Gefahren, das ist wieder ein Einfallstor. Aber wir wissen auch noch nicht so ganz genau, wie es dann umgesetzt wird. Und jetzt, wenn du dann sagst, du hast eine Idee, du siehst schon mal, wie so ein Angriff aussieht, dann brauchst du ja dort auch irgendwo wieder etwas, für den Angriff zu unterbinden. Und wenn du bereits eben schon irgendwo so eine Plattform hast, wo du dort eben auch verschiedene Instrumente hast, wo du an verschiedensten Stellen den Angriff kannst unterbinden, hilft es einfach und gibt dir eine gute Ausgangslage.
Vielleicht noch einmal in einem Satz. Was war das entscheidende Argument für den Endkunden in diesem Fall, um die Automatisierung durchzuführen?
Er hat gesagt, vor allem am Anfang möchte er, alle seine Mitarbeiter möchten auf das gleiche Dashboard schauen und müssen nicht mehr über verschiedene Dashboards. Dann muss das Dashboard userfreundlich sein, muss einfach bedienen sein und muss eben auch einfach Automatisierungen zulassen. Das heisst, irgendwie Low-Code-Scripts, die du dann auch drauf kannst laufen lassen, die dann eben wirklich dir im Alltag helfen, die manuellen Aufgaben zu erleichtern.
Was hat bei diesem Projekt besonders gut funktioniert?
Ich glaube, was sehr schön war, ist die Zusammenarbeit zwischen den Parteien, weil jeder von uns, also von Checkpoint, von BNC, aber auch von Sondre Metto, hat ein bisschen einen anderen Blickwinkel gehabt und hat andere Inputs gegeben, wie wir das steuern können. Und das war, glaube ich, sehr bereichend gewesen, glaube ich, für alle, um zu sehen, wir als Hersteller kommen mit Innovationen, mit technischen Ideen, wie man etwas lösen kann. BNC als Partner, der auch andere und nicht nur Checkpoint führt, hat auch dort wieder andere Punkte. Sie haben auch teilweise kleine Punktlösungen eingebracht, wie man das verbinden kann. Und eben Sondre Metto, die vor allem ihre Umgebung am besten kennen, die weiss, wie das Gefahren bei ihnen eigentlich auftreten oder wie das ihre Leute arbeiten, hat dort wiederum können zeigen, das funktioniert oder das ist eben der User dann nicht auf zumutbar. Mhm. Und somit hat man sich dann am Tisch eigentlich können gut unterhalten. Ja.
Und mit diesen Punktlösungen, die BNC auch noch ins Spiel gebracht hat, das waren von anderen Herstellern gewesen.
Genau. Das ist eigentlich wiederum das, wo man auch muss sagen, als Checkpoint kann man nicht alles abdecken. Und dort gibt es eben teilweise wiederum Lösungen, die der Partner auch schon kennt und er weiss, wie eben die am einfachsten kann verbunden werden. Und somit kann er auch dort klar aufzeigen, welche Lösungen gut miteinander funktionieren und welche vielleicht weniger.
Hat es irgendetwas gegeben, das schwieriger war, als ihr gedacht habt?
Ja, ich glaube, das ist immer, wenn man so ein Projekt macht, immer das Gleiche. Man unterschätzt einmal den Zeitaufwand immer. Und das andere ist auch, dass man, ich glaube, auch muss sehen, man hat viel Zeit investiert in der Konzeption, zu schauen, wie das funktioniert. Aber auch dort, zum Zeitpunkt, wo man es dann umsetzt, kommen immer noch irgendwelche Probleme, die man vorher nicht daran gedacht hat. Und dann muss man halt dann, wenn das Problem auftaucht, kreativ werden und irgendwie schauen, wie man es umgehen kann.
Wenn wir gerade beim Best Practice sind, hast du vielleicht 3 konkrete Tipps an IT-Verantwortliche, CISO, Security Engineers, die über die Automatisierung in ihrer Firma nachdenken?
Ich glaube, der erste Tipp ist, sie müssen sich früher oder später auf eine Art Plattform, oder es wird am Schluss eine technologische Plattform sein, entscheiden. Mhm. Und dort würde ich mal sagen, sie müssen sich gut hinterfragen, was sie brauchen und ein bisschen ihre Definition von Plattform haben und dann schauen, welcher Vendor am besten zu dem passt. Das Zweite ist, wirklich sich auch dem Partner anzuvertrauen. Unsere Partner haben alle eigene Ansätze. Die haben alle einen eigenen Mix mit was für verschiedenen Vendoren, dass sie zusammen arbeiten und haben auch dadurch sehr viel Erfahrung. Das heisst, ein Partner kennt ganz gut, welche Lösungen, dass er das gut verbindbar sind und welche nicht. Und da die Diskussion muss man mit dem Partner haben und versuchen, vom Partner möglichst viel Informationen und Erfahrungen zu gewinnen. Das Letzte ist eigentlich auch, dass man seine eigenen Prozesse vielleicht auch nochmal hinterfragen muss. Mhm. Und muss sagen, ja, muss ich jetzt das machen, weil ich es schon einfach jahrelang gemacht habe und das jetzt einfach Routine ist geworden? Oder ist es jetzt nicht vielleicht auch Zeit, da mal einen Prozess nicht so zu machen, wie ich ihn jetzt jahrelang gemacht habe als Firma, sondern vielleicht schaue ich mal, was der Workflow ist, den der Partner mir vorschlägt, den der Vendor mir vorschlägt und dort auch die Offenheit mitbringen.
Klingt schlüssig. Vielleicht aus deiner Sicht auch noch ein Worst Practice. Gibt es irgendeine Automatisierung, die mehr kaputt macht, als sie schützt?
Mein Worst Practice sind die Firmen, die ganz grosse Silos haben, wo eigentlich ein Cloud-Team hat, ein Netzwerk-Team hat, ein Workspace-Team hat und jeder von diesen Teams sagt einfach, das will ich, das will ich, das will ich. Und am Schluss, wenn dann das jeder hat, was er wollte und einfach nur für sich geschaut hat, versucht man dann das irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwo zu verbinden. Und das ist halt dann häufig dort, wo sehr viel Frustration dabei ist, wo man halt niemand ist bereit, irgendwo abzuweichen, ein bisschen von seinem Weg. Und das ist wirklich so ein Worst Case, das ich gesehen habe bis jetzt.
Das müssen wir vermeiden, da draussen. Gibt es vielleicht sonst noch typische Fehler bei der Planung oder bei der Umsetzung?
Ja, dann glaube ich, da gibt es eigentlich die Umsetzungen, gibt sicher irgendwo Fehler, wo man immer wieder nicht daran gedacht hat oder Probleme, wo man vielleicht nicht gewusst hat. Ich glaube, wenn man wirklich eine gute Konzeptionierung gemacht hat, also ein gutes Konzept hat und auch eben sich die Workflows klar angeschaut hat und gesagt hat, auf das tue ich mich fokussieren und das ist so ein bisschen dort, wo ich mich alles drum herum baue, dann wird eigentlich auf dem Weg, gibt es einfach Probleme in der Umsetzung, die sich aber eigentlich immer alle lösen lassen.
Alles klar. Jetzt für alle, die sich für das Thema interessieren und das Gefühl haben, oh ja, jetzt muss ich sofort auch anfangen, bei mir zu automatisieren, gibt es irgendwie Ressourcen, die du empfehlen kannst? Irgend Tools, Frameworks, Dokus?
Ich kenne jetzt einfach Checkpoint sehr gut und kann von dieser Sparte aus reden. Und die anderen Vendoren werden wahrscheinlich ähnliche Produkte haben. Bei uns heisst das Produkt Playblocks, das sich eben so Scripts schreiben lassen, wie dass du eben einfach kannst Automatisierungen machen und verschiedene Produkte kannst machen. Und ich würde mal dort einfach mal schauen, was gibt es out of the box. Und dann kannst du mal von dort an aufschaffen. Und ich würde jetzt allen draußen empfehlen, mal zu schauen, ob einer von ihren Vendoren so eine Lösung hat. Und dann natürlich das schauen, irgendwann mal ein paar Tage testen und dann schauen, wie das Feedback ist und wie viel Zeit man sich sparen konnte oder wie viel zusätzliche Sicherheit man vielleicht gewonnen hat.
Und so Demos sind ja meistens kostenlos.
Genau.
Bei allen Herstellern.
Das ist auch so etwas, wo man einfach sagt, in dem Moment, wo man sich auf das Terrain rauswagt, frühzeitig mit Partnern oder seiner Kontaktperson beim Vendor reden, weil sie können die Herausforderung von anderen Projekten, sie sind auch bereit, da eben die Demos zu machen und irgendwann auch mal Tests in deiner Umgebung zu machen, wo schlussendlich geht es wirklich Fall zu Fall auf schauen, wie das einen Mehrwert bringen kann.
Zum Schluss habe ich noch 2 Fragen direkt an dich. Was würdest du morgen sofort automatisieren, wenn du alle Freiheiten hättest? Und warum?
Ich würde zuhause meine Kaffeemaschine automatisieren. Ich habe sehr hohe Anforderungen, dass ich so eine gute Espressomaschine habe. Bedingt aber, dass ich am Morgen immer muss irgendwie anlassen und dann selber den Kaffee machen. Wenn es dort könnte, eine bessere Lösung geben, das würde ich gerne machen.
Und was müsste passieren, dass du sagst, jetzt ist mir genug automatisiert?
Ich glaube, in dem Moment, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass ich Sklave bin von meiner Automatisierung. Das heisst, eben, Kaffeemaschine, das ist gut, wenn es am Morgen einen frischen Kaffee gibt. Aber wenn die Kaffeemaschine mich am Sonntagmorgen weckt und sagt, so, Fabian, ist jetzt da 8 Uhr morgens, dann musst du jetzt den Kaffee trinken und ich nicht mehr selber bestimmen, wenn ich aufstehe, dann ist das zu viel.
Das geht zu weit. Danke vielmals für das spannende Gespräch.
Danke vielmals.
Das war es für heute. Hast du Fragen an Fabian oder willst mehr rund um Automatisierung wissen? Dann melde dich bei uns via cyberheroes@infinigate.ch. Und bevor du jetzt deine Podcast-App zumachst, empfehle uns doch noch geschwind weiter an deine Freunde, Familie und alle ITler in deinem Umfeld. Übrigens, nächste Woche starten wir im Oktober und damit auch in Cyber Security Awareness Month. Aus diesem Anlass haben wir ein Special für dich vorbereitet. Weil unsere Folge 7, Märchen und Mythen aus der Cybersecurity, so gut angekommen ist, gibt es im Oktober jede Woche eine Spezialfolge mit weiteren spannenden Mythen, die wir zusammen aufdecken. Für mehr Awareness im Alltag. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Tschüss.
Cyber Heroes, ein Podcast von der Infinigate. Folge uns, damit du keine Folge verpasst.